Ich neige immer dazu, viel zu lange wach zu bleiben, klicke mich durch zufällige Websites und stoße dabei auf seltsame Dinge. So bin ich auf eine dunkle Seite geraten, die die Schlafgewohnheiten von Menschen verfolgte. Am Anfang schien sie ziemlich harmlos zu sein. Nur eine Gruppe von Leuten, die ihre Schlafdaten teilte. Aber tief in den Foren versteckt, fand ich Leute, die über etwas sprachen, das sie die verlorenen Stunden nannten. Einige Leute sagten, sie gingen schlafen und wachten mit dem Gefühl auf, Zeit verloren zu haben, aber nicht auf die übliche Weise. Sie schworen, dass ganze Teile ihres Lebens einfach verschwunden seien. Manche teilten sogar Screenshots von den Kalendern ihrer Handys mit Ereignissen, an die sie sich nicht erinnern konnten, oder Nachrichten, die sie nie geschrieben hatten. Zuerst dachte ich, das sei nur irgendein ausgedachter Unsinn, aber ich begann, meinem eigenen Schlaf mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Ich legte mein Handy neben das Bett und stellte eine Kamera auf, um mich nachts aufzunehmen. Die ersten Nächte schien alles normal, aber dann bemerkte ich etwas Seltsames. Es gab Lücken in den Aufnahmen, ein paar fehlende Minuten hier und da, als hätte jemand Teile des Videos herausgeschnitten. Eines Morgens wachte ich mit Erde unter den Fingernägeln und schmerzenden Beinen auf, als wäre ich die ganze Nacht gerannt. Das Beängstigendste war, als ich mein Handy überprüfte und neue Kontakte fand, die ich nicht kannte, mit Nummern, die zu nichts Realem passten. Ich versuchte, eine davon anzurufen, aber die Leitung brach nach dem ersten Klingeln ab. Dann bekam ich seltsame Nachrichten, einzelne Wörter, Sätze und Uhrzeiten. Es fühlte sich an, als würde jemand versuchen, mir eine Botschaft zu senden oder vielleicht eine Warnung. Danach versuchte ich, so lange wie möglich wach zu bleiben. Aber selbst wenn ich dachte, wach zu sein, verlor ich weiterhin Zeit. Ich saß auf dem Sofa und schaute fern. Und plötzlich war es Morgen. Und ich befand mich an einem völlig anderen Ort als meiner Wohnung. Ich weiß nicht, ob die Dark Web mit mir spielt oder ob etwas anderes passiert. Auf jeden Fall habe ich nicht mehr das Gefühl, ich selbst zu sein. Dann begann ich, seltsame Dinge in meiner Wohnung zu bemerken. Meine Schlüssel tauchten an Orten auf, an denen ich sie nie abgelegt hatte. Meine Schuhe waren voller Schlamm, obwohl ich nicht draußen gewesen war. Manchmal, wenn ich in den Spiegel sah, wirkte mein Spiegelbild für einen Moment anders, als ob es nicht wirklich ich wäre, der mich da ansah. Der Schlafmangel machte mich verrückt. Ich ließ nachts das Licht an, ließ den Fernseher laufen, aber nichts half. Ich ließ sogar einen Freund bei mir übernachten, aber auch das hielt nichts auf. Eines Morgens wachte ich auf dem Boden auf, mit blauen Flecken am ganzen Körper, und mein Freund war verschwunden. Als ich ihn anrief, schwor er, dass er nie bei mir gewesen sei. Ich sah mir erneut die Kameraaufnahmen an, und dieses Mal war es noch schlimmer. Es gab längere Lücken an manchen Stellen der Aufzeichnung. Ich war nicht einmal mehr im Bett. Dann fand ich ein Video, an das ich mich nicht erinnern konnte, es aufgenommen zu haben. Es zeigte mich im Wohnzimmer, wie ich mit leerem Blick in die Kamera starrte und etwas flüsterte. Als ich den Ton aufdrehte, konnte ich gerade noch die Worte erkennen: "Such mich nicht." Ich erinnere mich nicht, das gesagt zu haben, aber es war eindeutig meine Stimme. Diese dunkle Website, die ich gefunden hatte, existiert nicht mehr. Ich habe versucht, sie wiederzufinden, aber es ist, als hätte sie nie existiert. Und egal, was ich tue, ich werde das Gefühl nicht los, dass es noch nicht vorbei ist. Jede Nacht fühlt sich an, als würde etwas rückwärts zählen, zu etwas, das ich nicht herausfinden will. Jetzt wache ich an verschiedenen Orten auf, manchmal Kilometer von meiner Wohnung entfernt. Mein Auto wurde an Orten geparkt gefunden, an denen ich nie bin. Und einmal wachte ich auf einer Parkbank auf, mit einem komplett gelöschten Handy. Mein Bankkonto zeigt kleine Einkäufe, die ich nicht getätigt habe. Kleinigkeiten, kaum bemerkbar, aber genug, um mich zu fragen, wer mein Leben benutzt, wenn ich es nicht bin. Ich werde wirklich paranoid. Ich habe angefangen, die Türen vor dem Schlafengehen mit Klebeband zu versiegeln, meine Reifen mit Kreide zu markieren und Bewegungssensoren in meiner Wohnung zu installieren. Aber jeden Morgen ist etwas verändert. Jemand oder etwas bewegt sich, während ich schlafe. Vor ein paar Nächten fand ich einen Zettel unter meiner Tür. Er war in meiner eigenen Handschrift geschrieben und sagte nur: "Hör auf zu suchen." Aber ich erinnere mich nicht, ihn geschrieben zu haben. Ich habe nicht einmal Papier zu Hause. Ich glaube nicht, dass ich jemals die Wahrheit herausfinden werde. Vielleicht sollte ich es gar nicht versuchen. Aber jedes Mal, wenn ich die Augen schließe, frage ich mich, ob ich aufwachen werde oder einfach ganz verschwinde. Wie die meisten Menschen, oder zumindest wie die meisten meiner Freunde, dachte ich früher, dass die Dark Web nur ein Internetmythos sei. Etwas, womit sich nur kriminelle Tech-Genies oder Verschwörungsfanatiker beschäftigten. Aber Neugier hat ihre eigene Art, dich hineinzuziehen. Und ehe ich mich versah, durchstöberte ich bereits versteckte Foren und zwielichtige Marktplätze. Am Anfang schien es nicht gefährlich. Oder zumindest fühlte es sich nicht so an. Es war nur eine Möglichkeit zu sehen, was da draußen war. Aber das änderte sich, als ich auf einen Thread namens Der schwarze Umschlag stieß. Die Leute sprachen davon, einen schwarzen Umschlag per Post zu erhalten, nachdem sie auf bestimmte Links geklickt hatten. Es klang wie die Art von Geschichte, die man in Foren hört. So etwas, das jemand erfindet, um Neulinge zu erschrecken. Aber die Antworten erzählten eine andere Geschichte. Einige Leute lachten, sagten, es sei ein ausgeklügelter Scherz. Andere waren sich da nicht so sicher. Es gab Warnungen, echte Warnungen. Leute, die sagten, man solle sich nicht damit einlassen, dass ihnen Dinge passiert seien, nachdem sie den Umschlag erhalten hatten. Schlechte Dinge. Ich nahm es nicht ernst. Warum hätte ich auch? Aber dann bekam ich selbst einen. Er lag einfach eines Morgens in meinem Briefkasten. Kein Poststempel, kein Absender. Nur mein Name, mit zittriger schwarzer Tinte geschrieben. Darin war nur ein einziges Blatt Papier mit einer Adresse und einer Uhrzeit. Nichts weiter. Ich dachte, es sei ein Scherz. Vielleicht irgendeine seltsame Marketingkampagne. Also warf ich ihn weg und machte mit meinem Tag weiter. Aber dann begann ich sie überall zu sehen. Einer lag unter dem Scheibenwischer meines Autos bei der Arbeit. Ein anderer wurde unter meiner Tür hindurchgeschoben. Ich fand sogar einen in der verschlossenen Schublade meines Büros. Ich sagte mir, dass das alles Zufall sei. Vielleicht ein Streich, nachdem jemand meine Online-Aktivitäten gesehen hatte. Aber tief in mir fühlte es sich nicht mehr wie ein Scherz an. Es fühlte sich persönlich an. Nach einer Woche davon begann mich die Paranoia zu übermannen. Ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass ich beobachtet wurde, als ob jemand immer knapp außerhalb meines Blickfelds war. Mir immer einen Schritt voraus. Also tat ich, was sicher einige von euch auch getan hätten. Ich ging zu der Adresse. Es war ein altes, heruntergekommenes Gebäude am Stadtrand, die Art von Ort, der seit Jahren verlassen aussieht. Die Tür war nicht abgeschlossen. Drinnen roch die Luft nach Feuchtigkeit und Abgeschlossenheit, als wäre der Ort viel zu lange versiegelt gewesen. Aber er war nicht leer. Die Wände waren mit Fotos von mir bedeckt. Fotos von meiner Arbeit, meinem Zuhause, sogar Bilder, die in meiner Wohnung aufgenommen worden waren. Blickwinkel, die keinen Sinn ergaben, als ob sie von versteckten Kameras stammten, von denen ich nie wusste, dass sie existierten. Mir wurde schlecht. Ich erinnere mich, wie ich da stand, wie erstarrt, diese Fotos anstarrte, mein eigenes Gesicht, das mich zurück ansah, eingefangen in alltäglichen Momenten, die ich für privat gehalten hatte. Alles danach ist wie ein Nebel. Einen Moment starrte ich noch diese Fotos an. Im nächsten wachte ich in meinem Bett auf, schweißgebadet, der Kopf hämmernd, als hätte ich seit Tagen nicht geschlafen. Ich überprüfte mein Handy. Das Datum war dasselbe, aber etwas fühlte sich falsch an, als hätte ich Zeit verloren. Danach hörten die schwarzen Umschläge aufzukommen. Ich formatierte meinen Laptop, löschte alles, was mich mit der Dark Web verbinden konnte. Ich hörte auf, die Nächte durchzumachen, hörte auf, mich ständig umzublicken. Aber ich konnte das Gefühl nicht loswerden, dass da immer noch jemand war, der mich beobachtete. Manchmal, spät in der Nacht, sehe ich aus dem Augenwinkel eine Silhouette, eine Gestalt auf der anderen Straßenseite, zu still, ein Schatten, wo keiner sein sollte. Und hin und wieder überkommt mich der Drang, meinen Briefkasten zu überprüfen, selbst wenn ich weiß, dass nichts drin sein sollte. Ich halte mich jetzt von dieser Seite des Internets fern. Und wenn du darüber nachdenkst, dich darauf einzulassen, sage ich es dir jetzt. Tu es nicht. Es gibt Dinge, die es nicht wert sind, gewusst zu werden. Dinge, die dich nicht mehr gehen lassen. Ich kannte ihn seit Jahren, seit wir zusammen zur Schule gingen und oft kleine, selbstgebaute Geräte aus irgendwelchen Resten bastelten, die wir fanden. Er hatte diese Besessenheit mit alter Technologie, als könnte er sie einfach nicht in Ruhe lassen. Wenn er ein kaputtes Radio oder einen alten Computer auf einem Flohmarkt sah, musste er es mitnehmen. Selbst als wir erwachsen wurden und richtige Jobs hatten, ließ er es nicht sein. Alle paar Monate rief er mich an, um ihm beim Durchsehen von Kisten mit Teilen zu helfen, die er im Internet oder bei Auktionen gefunden hatte. Immer ging es um irgendein seltenes Bauteil, das seiner Meinung nach ein totes Gerät wiederbeleben würde. Vor ein paar Tagen schickte er mir spätabends eine Nachricht und fragte, ob ich vorbeikommen könnte, um mir etwas anzuschauen. Er sagte, er habe ein komplettes Archiv für fast nichts ergattert, einen Haufen zufälliger Dateien, die jemand loswerden wollte. Ich dachte, es wären wieder Schaltpläne oder Handbücher für längst veraltete Geräte. Doch als ich ankam, saß er vor seinem Monitor und scrollte durch Zeilen von Text, die keinen Sinn ergaben. Es waren keine technischen Spezifikationen, sondern Listen, Namen, Daten, Orte und ein Haufen durcheinander gewürfelter Dokumente, die wie Blaupausen aussahen, aber nicht für Radios oder Computer. Es waren Waffen. Selbstgebaute, improvisierte Waffen. Pläne, die halb in einer Art Kurzschrift geschrieben waren, die ich nicht entziffern konnte. Er war aufgeregt, als hätte er eine verschollene Reliquie des Internets entdeckt. Aber ich sagte ihm, dass es wie Müll aussah. Es gibt genug falschen Mist aus dem Dark Web da draußen. Leute, die sich mit Verschwörungstheorien gegenseitig verrückt machen. Er widersprach nicht, aber man merkte, dass er nicht aufhören würde. Er klickte weiter durch die Ordner, vergrößerte unscharfe Bilder und verglich die Namen mit Gott weiß was. Ich ging nach ein paar Stunden. Ich sagte ihm, er solle etwas schlafen und nicht Geistern nachjagen. Doch als ich ging, saß er immer noch an seinem Schreibtisch. Sein Arbeitsplatz war in einem dieser halb verlassenen Bürogebäude am Stadtrand, wo sie Räume für fast nichts an Freiberufler und exzentrische Hobbyisten vermieten, die Platz für ihr Zeug brauchen. Das Gebäude war hässlich, niedrige Betondecken, Feuchtigkeitsflecken in den Fluren und flackernde Neonröhren auf den Treppen. Sein Zimmer war überladen, Regale, die vor Teilen überquollen, halbfertige Projekte und Stapel ausgedruckter Pläne. Es roch immer nach Lötkolben und altem Plastik. Fast einen Tag verbrachte er dort, durchsuchte Auktionsseiten und zwielichtige Foren nach irgendetwas Seltsamem. Mehr als einmal sagte ich ihm, er solle sich an seriöse Händler halten, legale Bauteile kaufen. Doch er meinte immer, das würde den Spaß ruinieren. Er liebte die Jagd, im Müll nach Schätzen zu wühlen. Dann tauchte er mitten in der Nacht bei mir auf, völlig aufgelöst. Seine Hände zitterten und er starrte ständig zu den Fenstern, als ob jemand ihn beobachten könnte. Er sagte, jemand habe ihn angerufen, eine blockierte Nummer um Mitternacht. Der Typ sagte nicht einmal, wer er war, warnte ihn nur, die Nachforschungen einzustellen und das Archiv zu vergessen. Mein Freund versuchte es herunterzuspielen, als wäre es nur ein Troll, der ihn ärgern wollte. Aber an seinem zitternden Stimmton hörte ich, dass er es ernst nahm. Er glaubte, alles hing mit diesem Ordner zusammen. Er sagte, er habe ein verstecktes Chatprotokoll darin gefunden, verschlüsselt, aber teilweise wiederhergestellt, in dem von Lieferungen die Rede war, Bauteile, Materialien, sogar Namen. Er sagte, das seien keine alten Dateien, es sei aktiv. Die Leute von dieser Liste seien noch da und einige der gehandelten Komponenten seien nicht gerade legal. Er wollte es melden, hatte aber Angst. Er war überzeugt, wenn er zur Polizei ging, würde derjenige hinter den Dateien es erfahren. Ich sagte ihm, er sei paranoid, doch als ich anbot, die Dateien noch einmal mit ihm durchzugehen, schüttelte er den Kopf. Er sagte, es sei zu spät, jemand wisse bereits, dass er sie hatte. Wir trafen uns in einem kleinen, schmuddeligen Restaurant, in das wir früh oft gegangen waren, einer dieser Läden mit klebrigen Tischen und rissigen Vinylbänken, wo der Kaffee nach verbranntem Wasser schmeckt. Er sah schlimmer aus als beim letzten Mal. Dunkle Augenringe, den Kopf drehend, als versuche er, die Tür im Auge zu behalten, ohne aufzufallen. Ich fragte ihn, was zum Teufel los sei, und schließlich gestand er, dass er mit jemandem gesprochen hatte. Nicht irgendjemandem, sondern einem anonymen Account aus einem der Foren, in denen er nach Teilen suchte. Dieser Typ, oder wer auch immer es war, behauptete genau das zu haben, was er suchte. Einen seltenen militärischen Mikrocontroller oder Prozessor. Etwas, wonach mein Freund seit Jahren Ausschau hielt. Doch es gab eine Bedingung. Der Typ wusste auch über das Archiv Bescheid. Er könne ihm erklären, woher es kam und warum es hochgeladen worden sei. Mein Freund war wie besessen. Er konnte nicht widerstehen. Er vereinbarte ein Treffen, Geld in der Hand, um die Teile zu kaufen und vielleicht Antworten zu bekommen. Ich sagte ihm klipp und klar, dass das eine furchtbare Idee war. Das war kein Tauschhandel auf einem Parkplatz. Das war, sich tief in etwas hineinzuziehen. Zu viele Unbekannte. Doch er ignorierte mich. Er sagte, es würde schon gut gehen. Er würde alles mit seinem Telefon aufnehmen. Nur für den Fall. Er scherzte sogar. Vielleicht könne er den Held spielen und einen Waffenhändler auf frischer Tat ertappen. Alles, was ich tun konnte, war da zu sitzen, meinen Kaffee umzurühren und zu versuchen, ihn davon zu überzeugen, es nicht zu tun. Er versprach mir, Bescheid zu sagen, wenn es vorbei war. Falls sich etwas komisch anfühlte, würde er gehen. Das war unsere Abmachung. Es gefiel mir nicht, aber was konnte ich tun? Er war so stur wie nur irgendwas. Das war er schon immer gewesen. In der Nacht des Treffens schickte er mir eine Nachricht. Nur eine Adresse. Ein verlassenes Industriegelände am Stadtrand. Ein Ort, dem ich mich tagsüber nicht einmal genähert hätte. Geschweige denn nachts. Er sagte, ich solle in der Nähe des Telefons bleiben. Falls ich innerhalb einer Stunde nichts von ihm hörte, solle ich nach ihm suchen. Das war die letzte Nachricht, die ich von ihm erhielt. Ich wartete. Ich starrte auf die Uhr. Ich versuchte, mir einzureden, dass ich übertrieb. Doch als die Stunde vergangen war, griff ich nach meinen Schlüsseln und fuhr direkt dorthin. Das Gelände war genau, wie ich es erwartet hatte. Rissiger Asphalt, rostige Zäune und eine einzige Straßenlaterne, die jeden Moment ausgehen konnte. Sein Auto stand da, schräg geparkt, als wäre er in Eile weggegangen. Die Fahrertür war offen. Sein Ladegerät hing vom Armaturenbrett, aber von ihm keine Spur. Ich lief um das Gelände, suchte zwischen den Gebäuden, rief leise seinen Namen, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Das Einzige, was ich fand, war eine zerrissene Plastiktüte in der Nähe einer Seitentür eines verlassenen Lagers. Die Art von Tüte, die er für Teile benutzte. Die meisten Dinge darin waren zerstört, als ob jemand darauf herumgetrampelt hätte. Und da war noch etwas. Dunkle Flecken auf dem Beton in der Nähe. Blut. Nicht viel, aber genug, dass mir übel wurde. Ich rief die Polizei. Ich gab ihnen seinen Namen. Ich erzählte ihnen alles, was ich wusste. Sie durchsuchten das Gelände, holten sogar Hunde, aber es gab nichts. Keine Spur von ihm. Oder von irgendjemand anderem. Sein Telefon war verschwunden. Das Geld auch. Am nächsten Tag fanden sie ihn. Oder das, was von ihm übrig war. Liegend in einer Gasse hinter einem Einkaufszentrum, in der Nähe der Laderampe, wo die Müllcontainer standen. Sein Gesicht war fast unkenntlich. Gebrochene Nase, überall blaue Flecken und ein tiefer Schnitt auf der Stirn, als hätte ihn jemand mit etwas Schwerem geschlagen. Seine Brieftasche fehlte. Auch die Schlüssel. Aber sie hatten seine Uhr nicht mitgenommen. So wusste ich, dass er es war. Die Polizei sagte, es sehe aus wie ein Raubüberfall, der schiefgegangen sei. Aber sie hatten keine Verdächtigen, keine Kameras, keine Zeugen. Nur ein weiterer Körper in einem weiteren schlechten Viertel der Stadt. Doch ich wusste die Wahrheit. Das war kein Zufall gewesen. Ein paar Wochen nach der Beerdigung erhielt ich eine E-Mail von einem Wegwerf-Account. Keine Nachricht, nur einen Anhang. Ein Foto seines Hemdes, das gleiche, das er in dieser Nacht getragen hatte, blutgetränkt und zerknüllt auf dem Boden. Jemand hatte es aufgenommen, bevor die Polizei ihn fand. Keine Erklärung, keine Drohungen. Nur der Beweis, dass jemand da draußen wollte, dass ich wusste, sie beobachteten mich noch immer. Ich weiß nicht, was genau in diesen Dateien war. Nicht ganz. Ich weiß nicht, wer ihn getötet hat oder warum sie sich so viel Mühe gaben, ihre Spuren zu verwischen. Alles, was ich weiß, ist, dass jemand entschied, dass er ein Problem war. Und sie stellten sicher, dass er nicht weiter wühlte. Ich habe immer noch eine Kopie der Dateien. Ich sehe sie mir nicht mehr an, Ich sollte sie löschen, aber ich kann nicht. Manchmal sitze ich einfach da und starre auf den Ordner. Frage mich, ob derjenige, der meinen Freund getötet hat, noch da draußen ist, wartet, ob ich denselben Fehler mache. Ich hätte nie gedacht, dass meine Erkundung des Dark Web so enden würde. Etwas, das mir noch immer den Schlaf raubt und mich mein ganzes Leben verfolgen wird. Wenn es um das Dark Web geht, wissen die meisten bereits, worum es sich handelt. Aber was sie vielleicht nicht wissen, ist, dass diese Gerüchte über die Möglichkeit, praktisch alles in den dunkelsten Ecken des Netzes zu kaufen oder zu finden, wahr sind. Ein Freund, dessen Namen ich aus Respekt nicht nennen werde, und ich wagten uns tief in die finstersten Ressourcen des Netzes vor, auf der Suche nach Dingen, die unsere Neugier befriedigen würden. Wir suchten nicht nach den üblichen Themen, über die die Leute reden, dem Beunruhigenden, dem Makabren, den berüchtigten Red Rooms, in denen man angeblich die dunkelste Seite der Menschheit erleben kann. Nein, was wir suchten, war viel tiefer. Wir wollten Antworten, verborgenes Wissen, die Fähigkeit, verbotenes Wissen auszugraben, die dunkelsten Geheimnisse dieser Welt, vielleicht sogar den Beweis, dass es in diesem Leben mehr gibt, als wir heute kennen. Da wir beide entschlossen und begierig waren, mehr zu erfahren, verbrachten wir unzählige Stunden und Tage damit, die verborgenen Kammern des Deep Web zu erkunden, mit dem Gefühl, uns langsam dem zu nähern, wonach wir suchten. Dann entdeckten wir ein Forum, das sich speziell dem Okkultismus widmete. Endlich hatten wir etwas gefunden, das unsere volle Aufmerksamkeit erregte. Mit unserem Interesse auf dem Höhepunkt verschwendeten wir keine Zeit und durchforsteten die versteckten Links darin. Es gab Seiten, die sich dem Übernatürlichen widmeten. Besessenheit, Hexerei, Teufelsanbetung, Ritualen, die mit der Zeit vor der Welt verborgen worden zu sein schienen. Je mehr wir die Informationen vor uns studierten, desto mehr fühlten wir uns in den Bann gezogen. Es gab seltsame und aufschlussreiche Threads, aber keiner zog uns so sehr an wie ein bestimmter. Der Prophet. Es war die Beschreibung eines Rituals, das angeblich eine dämonische Präsenz beschwor, die einem Visionen zeigte, die unmöglich zu verstehen waren. Doch wenn man es einmal gesehen hatte, gab es kein Zurück mehr. Als wir mehr darüber lasen, konnten wir nicht glauben, dass es real war. Zuerst lachten wir über die Idee. Versteht mich nicht falsch, wir glaubten an das Übernatürliche. Aber konnte dieses Ritual wirklich möglich sein? Doch bald begannen wir uns zu fragen, als wir tiefer in den Link eindrangen. Und dann, als wir die angehängte Audiodatei hörten, änderte sich alles. Die Geräusche, die auf die Beschwörung folgten, blieben in unseren Köpfen hängen. Sie waren wie nichts, was wir je gehört hatten. Eine Sprache, die wir nicht verstanden. Bis sie sich plötzlich in Englisch verwandelte, mit einer gruseligen Stimme, bevor sie abrupt endete. Diese Audiodatei reichte aus, damit wir beide zustimmten, dass die einzige Möglichkeit herauszufinden, ob es real war, darin bestand, das Ritual selbst durchzuführen. Und mit allen notwendigen Zutaten vor uns beschlossen wir genau das zu tun. In der folgenden Nacht, nachdem wir alle benötigten Gegenstände besorgt hatten, eine Kerze mit einem in Rot gemalten Symbol, die Verse, die wir rezitieren mussten, und den letzten Gegenstand, für den wir eine Münze warfen, das Blut des Teilnehmers, begannen wir. Als ich den Münzwurf gewann, fühlte ich Erleichterung. Mein Freund würde derjenige sein, der sich schneiden und das Blut bereitstellen würde. Wir bereiteten alles vor und warteten auf den genauen Zeitpunkt. 3:09 Uhr morgens. Als die Uhr die Stunde schlug, zündeten wir die Kerze an und begannen die Beschwörung. Während wir die Verse rezitierten, erreichten wir das Ende. Und mein Freund legte seine Hand über die brennende Kerze und schnitt sich die Handfläche auf. Das Blut tropfte auf die Flamme und löschte sie. Das Ritual war beendet. Doch abgesehen von einem leichten Schauder schien nichts zu passieren. Mit einer Mischung aus Enttäuschung und Erleichterung akzeptierten wir, dass es, wie wir vorhergesagt hatten, nicht real war. Nachdem wir die ganze Nacht auf einen Anti-Höhepunkt gewartet hatten, beschlossen wir zu schlafen. Es dauerte nicht lange, nachdem ich mich hingelegt hatte, als es geschah. Ich wachte von einem Geräusch auf, das ich nicht beschreiben kann, es sei denn, man hat es gehört. Ich blickte auf und erstarrte. Das Geräusch, das heute noch in meinem Kopf widerhallt, kam von meinem Freund, der auf dem Sofa saß, als würde er an seinen eigenen Worten ersticken. Seine Augen rollten in ihren Höhlen nach hinten. Ich geriet in Panik, rannte zu ihm, ohne zu wissen, was ich tun sollte. Als ich ihn berührte, zog ich meine Hände sofort zurück. Seine Haut kochte. Schweiß rann ihm über die Stirn, während er krampfte. Mein Herz schlug wild. Das Einzige, woran ich denken konnte, war, dass er einen Anfall hatte. Aber wie war das möglich, wenn er saß? Ich griff nach meinem Telefon, um einen Krankenwagen zu rufen, als plötzlich alles aufhörte. Mein Freund erstarrte und starrte mich an. Dann kam dieselbe gruselige Stimme, die wir in der Audiodatei gehört hatten, aus seinem Mund, in Flüstern, die ich nicht verstand, bis sie sich in Englisch verwandelte. Dein Verstand kann nicht begreifen, was jenseits liegt. Erinnere dich, 2032, wenn deine Welt alles sehen wird. Als er diese Worte aussprach, fiel sein Körper zu Boden. Ohne zu verstehen, was ich gerade erlebt hatte, ging ich auf ihn zu, doch innerhalb von Sekunden richtete er sich auf, schrie, blickte im Zimmer umher, weinte und erbrach sich. Ich versuchte ihn zu fragen, ob er in Ordnung sei und was zum Teufel gerade passiert war. War es ein Albtraum gewesen? Doch er konnte nicht sprechen. Er sah mich nur mit einem Entsetzen in den Augen an, das ich nie zuvor bei ihm gesehen hatte. Und ich wusste, tief in mir, dass es mit dem Ritual zu tun hatte, das wir durchgeführt hatten. Als ich ihn fragte, was er gesehen hatte, sagte er nie ein Wort. Er erzählte es mir nie. Ich rief schließlich die Rettungssanitäter, um ihn untersuchen zu lassen. Ich konnte ihnen nicht sagen, was wir wirklich in dieser Nacht getan hatten. Ich sagte nur, er hätte etwas eingenommen. Sie fanden nichts Falsches bei ihm. Nach dieser Nacht war er nie wieder derselbe. Ich blieb die ersten Tage bei ihm, doch er verließ sein Zimmer nie. Eine Woche später kam ich in seine Wohnung und fand ihn tot, vom Deckenbalken hängend. Er hatte sich das Leben genommen. Jedes Mal, wenn ich meine Augen schließe, sehe ich dieses Bild von ihm. Ich weiß, dass er in dieser Nacht während des Rituals etwas gesehen hat. Etwas hat ihn besessen. Es zeigte ihm Dinge, für die der menschliche Verstand nicht gemacht ist. Etwas, das er mir nie erzählen konnte. Etwas, mit dem er nicht leben konnte. Und etwas, das mich jeden Tag zerfrisst. Ich weiß nicht, was er in dieser Nacht sah oder was ihn besessen hat. Aber wenn mein Blut verwendet worden wäre, wäre ich es gewesen. Doch was mich wirklich quält, ist die Angst in seinen Augen und die Worte, die er wiederholte. Jeden Tag wache ich mit dem Gedanken auf. 2032. Deine Welt wird alles sehen. Ein Datum, das ich zu verstehen fürchte und das mich verfolgen wird, bis es eintrifft. Also, für diejenigen, die darüber nachgedacht oder mit dem Gedanken gespielt haben, das Dark Web zu erkunden, nehmt dies als Warnung. Bitte tut es nicht. Es ist das Risiko nicht wert. Und schon gar nicht die Konsequenzen. Mein Sohn wurde von Videospielen besessen. Jede freie Minute verbrachte er damit, Streams zu schauen oder Online-Matches zu spielen. Er redete von neuer Hardware, von besseren Grafikkarten, davon, wie flüssig die Spiele mit einem guten System laufen würden. Aber wir konnten uns keinen High-End-Gaming-PC leisten. Geld war immer knapp und ein Gaming-Computer war nicht gerade eine Priorität. Er verstand das. Er beschwerte sich nie, aber ich sah, wie sehr er sich danach sehnte. Irgendwann beschloss er, das Geld selbst zu verdienen. Er bekam einen kleinen Job, bei dem er Werbeflyer in der Nachbarschaft verteilte. Es war nicht viel bezahlt, aber er schien motiviert. Er sagte, er würde nach und nach sparen. Er kam spät nach Hause, müde, aber stolz. Ich lobte ihn für seinen Einsatz, froh, dass er Verantwortung lernte. Doch dann bemerkte ich etwas Seltsames. Plötzlich hatte er mehr Geld, als sein Flyer-Job einbringen konnte. Einmal sah ich zerknüllte Scheine auf seinem Schreibtisch, mehr als er haben sollte. Ein anderes Mal kaufte er ein hochwertiges mechanisches Tastatur, ohne es vorher zu erwähnen. Als ich fragte, wie er es bezahlt hatte, zuckte er nur mit den Schultern und sagte, ich hatte einen Nebenjob, habe ein paar Aufträge online angenommen. Diese Antwort überzeugte mich nicht. Ich fragte, was für ein Nebenjob, aber er wich aus. Nur Kleinigkeiten, ich helfe bei etwas. Er gab nie Details. Ich wollte ihm glauben. Vielleicht machte er kleine Designs oder Programmierprojekte. Schließlich war er gut mit Computern. Aber irgendetwas in seinem Tonfall klang falsch. Dann begann ich Dinge zu bemerken, die mich beunruhigten. Sein Handy hatte neue Apps, die ich nicht kannte, keine Social Media oder Gaming-Plattformen. Die Icons waren generisch, die Namen unbekannt. Als ich fragte, sagte er, sie seien für Kunden. Er tat, als wäre es nichts. Aber ich sah, wie seine Finger sich um das Telefon krallten, wie er den Bildschirm von mir wegdrehte. Ich drängte nicht weiter. Ich sagte mir, er sei nur ein typischer Teenager, der Privatsphäre wollte, keine Lust hatte, seiner Mutter alles zu erklären. Vielleicht übertrieb ich. Vielleicht war es nur Paranoia. Doch manchmal schien er nervös zu sein. Kleine Dinge. Sein Handy zu oft zu checken, über die Schulter zu schauen, wenn er das Haus verließ. Einmal hörte ich ihn nachts leise telefonieren. Ich verstand die Worte nicht, aber sein Ton war angespannt, schroff. Als ich an seine Tür klopfte, verstummte er für eine Sekunde und sagte dann schnell, »Ja, ich kümmere mich darum«, bevor er auflegte. Als ich eintrat, tippte er bereits etwas in seinen Laptop, tat so, als wäre er in ein Spiel vertieft. Ich zögerte, beobachtete ihn. Er sah auf und zwang sich zu einem Lächeln. »Ich spiele nur«, sagte er. Ich wollte ihm glauben, wirklich. Eines Nachmittags sagte er, er müsse ein Paket abliefern. Er sagte es beiläufig, als gehöre es zu irgendeinem Job. Er versprach, in einer Stunde zurück zu sein. Ich bat ihn, ja nicht zu lange zu bleiben. Es wurde schon dunkel. Er antwortete nur, »Keine Sorge, Mama, ich mache das ständig.« Er nahm seinen Rucksack, warf ihn sich über die Schulter und ging, bevor ich mehr sagen konnte. Diese Stunde verging, dann eine weitere. Ich schickte Nachrichten. Keine Antwort. Ich rief an. Es klingelte mehrmals, dann ging die Mailbox ran. Ich redete mir ein, er hätte vielleicht Freunde getroffen oder die Zeit vergessen. Aber ein ungutes Gefühl in meinem Bauch ließ mich nicht los. Um Mitternacht rief ich jeden an, der etwas wissen könnte. Klassenkameraden, Gaming-Freunde, sogar Eltern, die ich kaum kannte. Niemand wusste etwas. Am Morgen konnte ich nicht länger warten. Ich ging zur Polizei. Zuerst fühlte ich mich albern, als übertriebe ich. Aber sein Bett war unberührt. Sein Telefon noch immer stumm. Ich gab ihnen ein aktuelles Foto. Seinen Namen, Größe, was er trug. Sie sagten, sie würden eine Vermisstenmeldung aufnehmen, aber es sei nicht ungewöhnlich, dass Teenager mal eine Nacht verschwenden. Ich kannte meinen Sohn. So war er nicht. Später am Tag rief ein Beamter an. Sie hatten einen Rucksack am Fluss gefunden, in der Nähe eines der Anleger. Es war seiner. Ich wusste es noch, bevor sie mich um Bestätigung baten. Sein Schülerausweis war darin, zusammen mit seinem Handy. Zersprungener Bildschirm, leerer Akku. Sie suchten weiter in der Gegend. Stunden später kam der Anruf. Sie hatten eine Leiche im Wasser gefunden, nahe dem Anleger. In Treibgut verfangen. Es war er. In diesem Moment brach meine Welt zusammen. Doch der Albtraum hatte gerade erst begonnen. Die Ermittlungen starteten sofort. Sie mussten rekonstruieren, wo er gewesen war, wen er getroffen hatte, warum er im Wasser gelandet war. Ich gab ihnen seinen Laptop, sein Handy, alles, was helfen konnte. Je mehr sie untersuchten, desto schlimmer wurde es. Sie fanden verschlüsselte Nachrichten auf seinem Handy, gesendet über anonyme Apps, von denen ich noch nie gehört hatte. Die Unterhaltungen waren knapp, voller Anweisungen, Adressen, Paketdetails, Zahlungsbestätigungen. Es war klar, dass mein Sohn Lieferungen machte, aber nicht für ein Kurierunternehmen. Es war für jemanden im Schatten, jemand, der ihn bezahlte, um Pakete zu bewegen, ohne Fragen zu stellen. Er war klug, aber nicht klug genug, um alle Spuren zu verwischen. Die Polizei verfolgte Teile seiner Online-Aktivität bis zu versteckten Foren, der Art, die unter der Oberfläche existiert, wo Bargeschäfte für Dinge gemacht werden, über die man im Hellen nicht spricht. Er tat es für das Geld, für seinen Gaming-PC, für etwas, das er für harmlos hielt. Vielleicht hatte er sich sogar selbst eingeredet, Es sei nicht gefährlich. Nur Pakete, nichts weiter. Doch etwas lief schief. Die Zeitleiste wurde klar, als sie rekonstruierten. Diese letzte Lieferung in dieser Nacht war anders. Er traf jemanden, übergab das Paket. Doch diesmal nahmen sie es nicht einfach und gingen. Es gab keine Diskussion, keine Anzeichen eines Kampfes. Sie wussten genau, was sie taten. Etwas Schnelles, Sauberes. Sie fanden ihn ohne Abwehrverletzungen, ohne gebrochene Knochen. Nur Wasser in der Lunge und eine schwache Markierung um den Hals. Eine Kabelbinderspur, sagten sie. Schnell, leise. Das Schlimmste war zu wissen, dass es kein Zufall war. Wer auch immer ihn beschäftigte, ließ keine Zeugen zurück. Vielleicht hatte er etwas gesehen, das er nicht hätte sehen sollen. Vielleicht stellte er die falsche Frage. Oder vielleicht entschieden sie einfach, dass sie einem Teenager nicht trauen konnten, still zu bleiben. Seine Online-Konten wurden Stunden nach seinem Tod gelöscht. Jeder Nachrichtenverlauf, jede Login-Historie, jede Spur der Leute, mit denen er gesprochen hatte. Die Polizei versuchte, den Spuren zu folgen, aber jede führte in eine Sackgasse. Die Leute dahinter waren Profis. Sie wussten, wie man verschwindet. Am Ende gab es keine Festnahmen. Nicht einmal einen wirklichen Abschluss. Nur Stille. Ich saß in seinem Zimmer, umgeben von den Überresten seines Lebens. Sein Gaming-Headset, seine Notizbücher voller Skizzen für den Custom-PC, den er bauen wollte. Alles eingefroren, unvollendet. Ich gehe es immer wieder im Kopf durch. Hätte ich mehr Fragen stellen sollen? Hätte ich stärker darauf bestehen müssen? Hätte ich ihn zwingen sollen, mit mir zu reden? Wäre er dann noch hier? Hätte ich ihn aufhalten können, bevor er an jenem Abend ging, mit seinem Rucksack über der Schulter und diesem Versprechen, in einer Stunde zurück zu sein? Doch die Antworten kommen nie. Nur die Stille eines Zimmers, das nie wieder gefüllt sein wird. Und ein Sohn, der nur einen Gaming-PC wollte. Und der ihn mit seinem Leben bezahlte. Vor einer Woche gab mein alter Laptop endgültig den Geist auf. Der Bildschirm flackerte seit Monaten, der Akku hielt kaum 10 Minuten durch und eines Tages weigerte er sich einfach nochmal anzuschalten. Ich arbeite in einer örtlichen Autowerkstatt und verdiene manchmal etwas dazu, indem ich GPS-Systeme in Autos einbaue. Also brauchte ich einen funktionierenden Computer. Ein neuer war außerhalb meines Budgets, also begann ich nach gebrauchten Angeboten zu suchen. Nach ein paar Tagen stieß ich auf ein Angebot, das zu gut war, um es liegen zu lassen. Ein relativ neues Modell, anständige Spezifikationen und viel günstiger als ähnliche Anzeigen. Der Verkäufer behauptete, er würde sein Equipment aufrüsten und müsse den Laptop schnell loswerden. Wir verabredeten uns auf dem Parkplatz eines Supermarkts in meiner Nähe. Der Typ kam pünktlich, in einem dunklen Hoodie und Jeans. Er schaute ständig über die Schulter, wechselte nervös das Standbein, als hätte er es eilig. Ich nahm an, er sei nur nervös, weil er sich mit einem Fremden traf, völlig normal. Ich fragte, ob alles funktioniere, und er versicherte mir, dass dem so sei. Er schaltete den Laptop ein, um mir den Anmeldebildschirm zu zeigen. Ich hatte keinen Grund, ihm zu misstrauen. Ich gab ihm das Geld, er übergab mir den Laptop und das Ladegerät. Seine Augen huschten ein letztes Mal über den Parkplatz, dann murmelte er: "Pass gut darauf auf", und verschwand schnell in einer nahen Gasse. Etwas merkwürdig, aber ich war froh, einen funktionierenden Laptop zu haben. Zu Hause schloss ich ihn an und startete ihn. Das System wirkte frisch zurückgesetzt, als wäre alles gelöscht worden. Keine persönlichen Dateien, keine übrig gebliebenen Programme, nur eine leere Fläche. Das war doch ein gutes Zeichen, oder? Ich begann, die Software zu installieren, die ich brauchte, richtete meine Konten ein und passte die Einstellungen an. Alles schien normal. Bis ich einen Ordner auf dem Desktop bemerkte. Er hatte einen generischen Namen, so etwas wie System 32 Backup. Ich nahm an, es sei etwas Unwichtiges, ein Überbleibsel des Zurücksetzens. Ich versuchte, ihn zu löschen, aber eine Fehlermeldung erschien. Aktion nicht abgeschlossen. Ordner wird verwendet. Das war seltsam. Ich hatte nichts laufen, was diesen Ordner benutzen sollte. Neugierig versuchte ich, ihn zu öffnen, aber er war leer. Ich führte ein paar grundlegende Befehle aus, um seine Eigenschaften zu überprüfen, und da sah ich es. Er war nicht wirklich leer, nur versteckt. Darin waren Dateien, aber ich konnte nicht normal darauf zugreifen. Da begann ich zu misstrauen. Ich lud ein paar Tools herunter, um genauer nachzuforschen, und schließlich fand ich einen verschlüsselten Container im Ordner. Es dauerte eine Weile, aber ich schaffte es, ihn zu öffnen. Was ich darin fand, ließ mein Blut gefrieren. Der Container war voller Dokumente, Videos und Nachrichtenprotokolle. Zuerst waren es nur Textlisten, Namen, Transaktionen, Orte. Aber dann sah ich die Betreffzeilen der Nachrichten. Wörter wie Versand bestätigt, Lieferung, zufriedene Kunden. Es gab Erwähnungen von Waffen, Falschgeld, gefälschten Dokumenten. Dann waren da die Videos, kurze Ausschnitte von Überwachungsaufnahmen, verschwommene Gesichter, die in Parkplätzen Taschen tauschten, Lagerhallen mit bis zur Decke gestapelten Kisten. Und die Fotos. Einige zeigten Pässe, andere zeigten Menschen. Einige dieser Menschen lebten nicht mehr. Ich lehnte mich zurück und starrte auf den Bildschirm. Das waren keine zufälligen Altlasten. Das waren Beweise. Beweise für etwas Großes, etwas Illegales. Und jetzt waren sie auf meinem Laptop. Ich sagte mir, ich würde es einfach ignorieren. Ich war nicht involviert. Ich kannte diese Leute nicht und wollte sie nicht kennen. Ich dachte, wenn ich den Ordner ignoriere und den Laptop nur für die Arbeit nutze, würde nichts passieren. Aber so einfach war es nicht. Alle paar Stunden tauchte der Ordner wieder auf dem Desktop auf, selbst nachdem ich versucht hatte, ihn zu verstecken. Manchmal fror der Bildschirm für ein paar Sekunden ein und dann war der Ordner wieder da. Einmal öffnete sich mein Browser von selbst und lud eine seltsame russische Forumseite. Ich schloss sie sofort, aber langsam wurde mir klar, dieser Laptop war nicht nur gebraucht. Er war kompromittiert. Die echte Panik setzte ein, als ich am nächsten Morgen meine E-Mails checkte. Mein Posteingang war voll von Nachrichten unbekannter Absender. Die Betreffzeilen waren direkt: Wir wissen, dass du es hast. Gib die Dateien zurück. Du hast einen Fehler gemacht. Die meisten Mails waren kurze Forderungen. Ich solle den Zugriff auf die verschlüsselten Dateien wiederherstellen. Einige enthielten Screenshots von meinem Browserverlauf, von persönlichen WhatsApp- und Telegram-Nachrichten. Sie hatten Zugriff auf alles. Meine Konten, meine E-Mails, sogar meine Banking-App. Ich änderte alle Passwörter, die ich konnte, säuberte den Laptop erneut und trennte ihn vom WLAN. Es half nichts. Die E-Mails kamen weiter. Und die Drohungen wurden schlimmer. Sie sagten, wenn ich nicht kooperiere, würden sie alle meine persönlichen Daten online veröffentlichen. Alles, von meinem Ausweis bis zu meinen Bankdaten. Irgendwann riss mir der Geduldsfaden und ich tat etwas Dummes. Ich antwortete auf eine der E-Mails. Ich sagte ihnen, ich sei nicht involviert, ich wisse von nichts und wenn sie mich nicht in Ruhe ließen, würde ich zur Polizei gehen. Keine 5 Minuten später vibrierte mein Handy mit einer neuen Mail. Der Betreff lautete einfach: Schlechte Entscheidung. Angehängt waren Fotos aus meiner Wohnung, mein Wohnzimmer, meine Küche, mein Schlafzimmer. Einige waren neu, an diesem Tag aufgenommen. Eines zeigte mich an meinem Schreibtisch, über den Laptop gebeugt, genau wie in diesem Moment. Ich durchsuchte die Wohnung nach Kameras, nach irgendetwas. Ich fand nichts. Aber ich wusste, sie beobachteten mich. Sie hatten Zugriff auf mein Handy, meinen Laptop, wahrscheinlich meinen WLAN-Router. Es gab keine Möglichkeit, sie auszusperren. Die nächste Nachricht war direkter. Sie wollten kein Geld. Sie wollten nicht, dass ich die Dateien lösche. Sie wollten, dass ich für sie arbeite. Einfache Jobs, hieß es. Ein Paket an einem Ort abholen, an einem anderen abliefern. Keine Fragen. Sie boten sogar Bezahlung an, aber es war klar, dass das nur Köder war. Wenn ich mich weigerte, würden sie alles veröffentlichen. Und sie mussten es nicht einmal sagen, aber ich wusste, sie konnten Schlimmeres tun. Ich ignorierte die ersten Aufgaben, die sie mir schickten, in der Hoffnung, sie würden sich jemand anderem zuwenden. Das taten sie nicht. Stattdessen schickten sie mir eine Nachricht mit einem Foto meines jüngeren Bruders, wie er seine Wohnung verließ. Ein anderes zeigte meine Mutter, wie sie ihr Büro verließ. Die Nachricht darunter war einfach: Entscheide dich. Ich hatte niemanden, an den ich mich wenden konnte, aber ich erinnerte mich an einen alten Kunden aus der Werkstatt, der für eine Sicherheitsfirma arbeitete. Ich dachte, wenn irgendwer mir helfen konnte, meine Geräte zu schützen, dann er. Ich schickte ihm eine Nachricht, erklärte die Situation und fragte, ob wir uns heute Abend treffen könnten. Er las sie, aber bevor er antworten konnte, verlor mein Handy komplett die Verbindung. Das war meine letzte Warnung. Die Sonne war bereits untergegangen, als ich an diesem Abend die Werkstatt verließ. Ich schaute ständig über die Schulter, fast erwartend, dass mich jemand verfolgte. Aber die Straßen waren leer. Mein Auto stand eine Straße weiter, also nahm ich eine Abkürzung durch eine Gasse. Dann sah ich den Transporter. Er stand zu perfekt geparkt, Motor an, Lichter aus. Ich verlangsamte meine Schritte, unsicher, ob ich umkehren sollte, als die Seitentür aufgerissen wurde. Zwei Typen in dunkler Kleidung sprangen heraus und packten mich, bevor ich reagieren konnte. Einer drückte mich gegen den Transporter, während der andere meine Arme festhielt. Sie sagten kein Wort, als sie mich hineinzogen. Der Geruch von Schweiß und Öl schlug mir entgegen, als sie die Tür schlossen. Der mich festhielt, hatte einen eisernen Griff, und der andere kramte in einer Tasche, holte eine Rolle Klebeband hervor. Sie bemühten sich nicht einmal, mir den Mund zuzukleben. Das brauchten sie nicht. »Denkst du, du bist schlau?« Srenia sagte einer endlich mit leiser, ruhiger Stimme. »Denkst du, du kannst dich mit uns anlegen und zur Polizei gehen?« Ich versuchte zu erklären, dass ich nicht involviert war, dass ich nicht einmal wusste, was sie wollten, aber sie hörten nicht zu. »Du hast uns bestohlen«, sagte der andere. »Du hast unsere Daten durchgesickert, alles kompromittiert.« Ich hatte keine Ahnung, wovon er sprach. Ich hatte nichts durchsickern lassen. Ich verstand kaum, was ich gesehen hatte, aber für sie spielte das keine Rolle. Einer von ihnen holte etwas Spitzes hervor, eine Zange oder ein schweres Werkzeug. Ich hatte nicht einmal Zeit zu schreien, bevor er es auf meinen Unterarm krachen ließ. Der Schmerz war wie nichts, was ich je gefühlt hatte. Mein ganzer Körper verkrampfte sich, jeder Nerv stand in Flammen, während Blut auf den Boden des Transporters tropfte. Meine Sicht verschwamm, und ich bin mir sicher, dass ich für einen Moment ohnmächtig wurde. Sie blieben nicht einmal danach. Sie warfen mich immer noch blutend aus dem Transporter und fuhren davon, bevor ich das Kennzeichen sehen konnte. Ich wachte im Krankenhaus auf. Man sagte mir, sie hätten meine Hand nicht retten können. Die Knochen waren zertrümmert, die Sehnen durchtrennt. Sie mussten knapp unter dem Handgelenk amputieren. Die Polizei stellte mir Fragen, aber ich hatte keine Antworten. Ich wusste nicht, wer sie waren, was sie beschützten oder warum sie mich für eine Bedrohung hielten. Der Laptop verschwand aus meiner Wohnung, während ich in der OP war. Die E-Mails hörten danach auf. Keine Drohungen mehr. Keine Fotos mehr. Es war, als hätte es das alles nie gegeben. Aber ich überprüfe meine Schlösser immer noch 5-mal jede Nacht und ich kaufe nie wieder etwas Gebrauchtes. Wir waren seit der Schulzeit befreundet und ich vertraute ihr vollkommen. Sie war eine talentierte Computerspezialistin, verstand Programme blitzschnell. Sie hatte ein Gespür für Technik, das ich nie ganz begriffen habe, aber ich stellte es nie in Frage. Eines Tages bat sie mich, eine Software auf meinem Computer zu installieren, etwas, das angeblich die Online-Anonymität verbessern sollte. Sie sagte, es würde meine Privatsphäre schützen, ein nützliches Werkzeug. Ich sah keinen Grund, Nein zu sagen. Sie war immer die Technikexpertin von uns beiden und ich nahm an, sie wusste, wovon sie sprach. Es schien eine gute Idee zu sein, also ließ ich sie die Installation machen. Der Vorgang ging schnell, nur ein paar Minuten mit Befehlen, die ich nicht verstand. Als sie fertig war, lehnte sie sich zurück und sagte, dass alles bereit sei. Zuerst bemerkte ich keinen Unterschied. Mein Computer lief einwandfrei und ich machte weiter wie gewohnt. E-Mails, Arbeit, Surfen. Ein paar Tage später stellte ich fest, dass das System etwas langsamer geworden war. Nichts Dramatisches, nur eine leichte Verzögerung beim Laden von Seiten oder Öffnen von Programmen. Als ich es erwähnte, erklärte sie es sofort. »Das ist normal mit der zusätzlichen Verschlüsselung«, sagte sie und spielte meine Sorge herunter. »Mehr Sicherheit bedeutet mehr Prozessorverbrauch.« Das klang für mich logisch. Ich war kein Technikexperte, also akzeptierte ich ihre Erklärung ohne weiter nachzudenken. Wenn ein bisschen Langsamkeit der Preis für bessere Privatsphäre war, konnte ich damit leben. Ein paar Wochen vergingen und ich bemerkte seltsame Aktivitäten. Gelegentlich überprüfte ich meine Netzwerkprotokolle aus Neugier und sah aktive Sitzungen mit unbekanntem Datenverkehr. Es ergab keinen Sinn. Ich führte nichts Ungewöhnliches aus. Ich fragte sie und wieder hatte sie eine Antwort parat. Das ist Teil des Systems, es leitet nur Datenverkehr um, sagte sie. Kein Grund zur Sorge, alles ist unter Kontrolle. Sie war selbstsicher und ich vertraute ihrem Urteil, also ließ ich es gut sein. Dann passierte etwas noch Merkwürdigeres. Ich begann, kleine Geldeingänge auf meinem Bankkonto zu erhalten, von Quellen, die ich nicht kannte. Es war nicht viel, nur ein paar hundert hier und da. Ich konnte nicht zurückverfolgen, woher sie kamen. Zuerst dachte ich, es sei ein Fehler, vielleicht ein Problem bei der Bank. Aber als ich es ihr erzählte, wirkte sie nicht überrascht. »Ach, das sind nur Boni für meine Projekte«, sagte sie ganz beiläufig. »Ich leite ein paar Sachen über dein System, da es jetzt sicherer ist. Das ist eine Methode, um zusätzliche Einnahmen zu verteilen.« Diese Erklärung klang merkwürdig, aber sie sprach so überzeugt, dass ich nicht nachhakte. Geld war kein Problem und ehrlich gesagt ein bisschen zusätzliches Bargeld war nicht schlecht. Sie war schon immer in Tech-Freelance-Jobs involviert, also nahm ich an, dass es Teil ihrer Arbeit war. Ich ignorierte die Anzeichen im ersten Monat. Nichts schien wirklich aus dem Ruder zu laufen, abgesehen von diesen Einzahlungen und gelegentlichen Netzwerkproblemen. Aber dann erhielt ich einen Anruf, der alles veränderte. Es war die Polizei. Sie baten mich, zur Wache zu kommen, zu einem Routinegespräch. Der Beamte sprach höflich, aber da war etwas darunter, als ob sie schon etwas wussten, was ich nicht wusste. Als ich dort ankam, verloren sie keine Zeit. Sie sagten mir, dass meine IP-Adresse mit verdächtiger Aktivität in Verbindung gebracht worden war, mit dunklen Märkten, von denen ich nur vage aus den Nachrichten gehört hatte. Sie sagten, meine Verbindung sei benutzt worden, um auf illegale Foren zuzugreifen. Einige handelten mit gestohlenen Kreditkartendaten, andere mit viel schlimmeren Dingen. Drogen, Waffen, sogar gefälschte Identitäten. Sie zählten so viel auf, dass ich geistig nicht folgen konnte. Ich war fassungslos. Ich sagte, es müsse ein Irrtum sein, dass ich kaum wusste, wie man eine VPN benutzt, geschweige denn Zugang zum Dark Web hatte. Ich zeigte ihnen meine E-Mails, meine Arbeitsprotokolle, meinen Browserverlauf. Es half nichts. Die Aufzeichnungen stimmten nicht mit meiner Version überein. Für sie war meine Internetverbindung der Ausgangspunkt und das machte mich zur Hauptverdächtigen. Kaum war ich aus der Wache, rief ich sie an. Ich konnte nicht klar denken, ich brauchte nur jemanden, der mir half, das zu verstehen. Zuerst antwortete sie nicht. Das war nicht ihre Art. Normalerweise nahm sie beim ersten Klingeln ab, besonders wenn ich sagte, es sei dringend. Ich rief immer wieder an. Beim fünften Versuch antwortete sie endlich. Ihre Stimme klang seltsam, angespannt, als wäre sie an einem Ort, wo sie nicht frei sprechen konnte. Als ich ihr erzählte, was los war, schwieg sie. Nicht überrascht, nicht verwirrt, einfach still. Dann sagte sie, sie würde mich später zurückrufen. Aber sie tat es nicht. Danach reagierte sie auf nichts mehr. Keine Nachrichten, keine Anrufe, nichts. Sie war einfach verschwunden. Am nächsten Tag kam die Polizei mit einem Durchsuchungsbefehl zu meiner Wohnung. Sie nahmen meinen Computer mit, meine Festplatten, sogar mein Handy. Ich stand einfach nur da, machtlos, und sah zu, wie sie mein Leben in Beweismitteltaschen verpackten. Sie sagten nicht viel, nur dass alles als Teil der Untersuchung analysiert würde. Ich fragte, ob ich angeklagt würde. Sie antworteten nicht direkt, sagten nur, ich solle auf weiteren Kontakt warten. Es dauerte Tage, bis ich herausfand, was wirklich passiert war. Die Software, die sie installiert hatte, war nicht nur für Privatsphäre. Es war ein Proxy-Server, der den gesamten Datenverkehr über meine Verbindung leitete. Alles, was sie oder wer auch immer ihr Auftraggeber war, online tat, lief über meine IP-Adresse. Jeder illegale Handel, jede Überweisung, jeder Login auf diesen Märkten, alles wies auf mich hin. Diese Boni, die ich erhalten hatte, waren keine Boni. Es war Geldwäsche. Jede Einzahlung war mit einem Teil der Operation verknüpft, als harmlose Überweisung getarnt, direkt auf mein Konto überwiesen, um so zu wirken, als sei ich beteiligt. Auf dem Papier war ich Teil des Netzwerks. In Wirklichkeit war ich nur der Idiot, der alles unter seiner Nase geschehen ließ. Es wurde schlimmer, als sie die Aufzeichnungen prüften. Sie war klug gewesen. Jedes Konto, jede Softwareregistrierung, jeder Dienst, der damit verknüpft war, lief auf mein Alert-Bar. Meine E-Mail, meine Adresse, sogar meine Telefonnummer. Es war, als hätte ich alles selbst eingerichtet. Nur, dass ich nie etwas davon angefasst hatte. Der Polizei war das egal. Alles, was sie sahen, war mein Name im Zentrum einer Kette illegaler Aktivitäten. Die Nachbarn begannen, mich anders anzusehen. Einige grüßten nicht mehr, wenn wir uns im Flur begegneten. Eine Frau, die früher mit mir sprach, wenn sie mit ihrem Hund Gassi ging, wechselte die Straßenseite, wenn sie mich draußen sah. Die Gerüchte verbreiteten sich schnell. Hacker, Betrüger, Dark Web-Irre. Ich kannte nicht einmal die Hälfte der Begriffe, die sie benutzten, aber sie klebten an mir. Sie kam nie zurück. Keine Entschuldigung, keine Erklärung, keine Konfrontation. Sie verschwand einfach, schaltete ihre Nummer ab, löschte ihre Konten, als hätte sie nie existiert. All ihre sozialen Medien, ihre E-Mails, sogar die gemeinsamen Ordner mit alten Fotos. Über Nacht verschwunden. Auch die Polizei konnte sie nicht aufspüren. Es war, als hätte sie ihren Ausstieg seit Monaten geplant. Ich blieb unter Beobachtung. Technisch gesehen bin ich es immer noch. Der Fall ist offen, aber ohne sie oder neue Spuren bin ich nur das bequeme Gesicht für alles, was sie gefunden haben. Mein Job ließ mich fast sofort fallen. Mein Chef sagte, sie könnten kein Risiko für ihren Ruf eingehen, auch wenn ich nicht offiziell angeklagt worden war. Meine Konten wurden während der Untersuchung eingefroren und ich verbrannte meine Ersparnisse für Anwaltskosten. Die wenigen Freunde, die ich noch hatte, wandten sich ab. Die meisten fragten nicht einmal nach meiner Version. Sie nahmen einfach an, dass die Schlagzeilen stimmten. Jetzt bin ich allein. Ich, mein Anwalt und ein stetig wachsender Berg Papierkram. Ich warte auf einen Durchbruch, einen Anruf von der Polizei, dass sie sie gefunden haben, oder wenigstens einen Beweis, der meinen Namen reinwäscht. Aber er kommt nie. Alles nur, weil ich ihr vertraut habe. Alles nur, weil ich dachte, wir wären Freunde. Mehr brauchte es nicht, um alles zu verlieren. Die Idee zu modeln hatte mich schon immer fasziniert. Ich war keine professionelle Modelkarriere eingegangen, aber ich hatte ein passables Portfolio und postete regelmäßig in lokalen Gruppen für angehende Models. Es waren meist kleinere Jobs, Boutique-Marken, lokale Fotografen, die ihre Portfolios aufbauten. Nichts besonders Ernstes. Bis mich eines Tages ein Fotograf kontaktierte und ein Angebot machte, das ich nicht ablehnen konnte. Die Bezahlung war deutlich höher als das, was ich gewohnt war. Ein Vielfaches meiner üblichen Gage. Er beschrieb das Projekt als gewagt, aber mit avantgardistischem Stil. Etwas Innovatives und dennoch Professionelles. Ich sah mir seine Arbeiten an, bevor ich antwortete. Sein Online-Portfolio wirkte seriös. Gut ausgeleuchtete Editorials, stimmungsvolle Schwarz-Weiß-Porträts, sogar einige geschmackvoll inszenierte Aktaufnahmen. Nichts wirkte amateurhaft oder verdächtig. Auch in den sozialen Medien war er präsent, nicht übermäßig bekannt, aber mit Kommentaren von früheren Models, einige davon kannte ich aus der lokalen Szene. Das beruhigte mich genug, um Ja zu sagen. Er schickte mir die Adresse seines Studios, das sich in einem umgebauten Industriegebäude befand. Ich kannte die Gegend nicht gut, wusste aber, dass es eines dieser alten Viertel war, die sich zu Künstlerzentren entwickelten. Das ergab Sinn. Viele Fotografen und Kreative arbeiteten in solchen Räumen. Am Tag des Shootings kam ich kurz vor Sonnenuntergang an. Das Gebäude war etwas heruntergekommen, aber das war nicht ungewöhnlich. Einige der besten Studios sahen von außen verlassen aus. Der Eingang war eine schwere Metalltür, und als ich klopfte, öffnete er sie fast sofort, als hätte er direkt dahinter gewartet. Sein Aussehen war unscheinbar. Anfang 40, schlank, leger gekleidet mit Jeans und dunklem Hoodie. Er begrüßte mich höflich lächelnd und führte mich hinein. Das Studio selbst war schlicht, Ein großer, offener Raum mit verstreuter Ausrüstung, ein paar vorbereitete Hintergründe und ein Sofa in einer Ecke. Kein Luxus, aber auch kein Dreckloch. Noch im Aufbau, erklärte er und zeigte auf einige unfertige Bereiche. Die Assistentin sollte bald da sein, aber wir können das Konzept schon mal besprechen. Ich nickte und stellte meine Tasche ab. In einer Ecke stand eine Schminkstation, aber es gab keinen sichtbaren Umkleidebereich. Das fand ich etwas seltsam, aber nicht alarmierend. Einige Studios waren eben sehr rudimentär. Hier, sagte er und reichte mir ein Glas. Ich biete meinen Models immer etwas an, um sich zu entspannen. Hilft gegen Nervosität. Es war ein Cocktail, rötlich-rosa. Ich zögerte kurz, wollte aber nicht unhöflich wirken. Die Bezahlung war gut und ich hatte erlebt, dass doch eine, dass auf professionellen Sets auch mal Wein oder Champagner angeboten wurde. Ich nahm eine Szene einen Schluck. Süß, fast zu süß, aber ich dachte mir nichts weiter dabei. Wir redeten weiter über das Shooting, Lichtaufbau, Posen. Plötzlich wurde mein Kopf leicht. Zuerst dachte ich, es wären die Nerven oder dass ich zu wenig gegessen hatte. Doch innerhalb weniger Minuten wurden meine Glieder schwach. Mein Blick verschwamm und ich verlor das Gleichgewicht. Wow, murmelte ich und stellte das Glas ab. Ich glaube, ich brauche einen Moment. Er war sofort neben mir, hielt meinen Arm. Passiert manchmal, sagte er und half mir zum Sofa. Leg dich einfach einen Moment hin. Ich hatte keine Kraft, mich zu wehren. Mein Körper fühlte sich schwer an, meine Glieder träge. Mein Verstand kämpfte, das Geschehen zu begreifen. Das Letzte, woran ich mich klar erinnere, waren seine Hände, wie sie ein Kissen unter meinem Kopf zurechtdrückten. Als ich wieder zu mir kam, war ich nicht mehr auf dem Sofa. Ich lag in einem kleinen, fensterlosen Raum. Die Luft war abgestanden, roch metallisch und schmutzig. Mein Kopf schmerzte, mein Mund war trocken und meine Arme waren hinter meinem Rücken gefesselt, die Handgelenke fest verschnürt. Panik überkam mich, als ich mich bewegen wollte, nur um festzustellen, dass auch meine Fußgelenke fixiert waren. Der Boden unter mir war Beton, rau und kalt auf der Haut. Direkt vor mir stand ein Stativ mit einer Kamera, deren rote Aufnahmeleuchte blinkte. Meine Kleidung war verschwunden. Stattdessen trug ich etwas Fremdes, ein dünnes Spitzenkleidungsstück, das kaum etwas bedeckte. Ich erkannte es nicht. Es gehörte nicht mir. Schritte. Die Tür quietschte, als sie aufging, und er trat ein, hielt ein Tablet in der Hand. Sein Gesicht war ruhig. Zu ruhig. Er hockte sich zu mir herunter, seine Stimme ruhig. Das ist der Deal, sagte er. Du tust, was ich sage, und es muss nicht schlimmer werden. Ich schüttelte den Kopf, atmete flach. Was? Meine Kehle war trocken, meine Stimme kaum hörbar. Er hob das Tablet und tippte auf den Bildschirm. Bilder erschienen. Aufnahmen von mir, bewusstlos auf dem Sofa, in kompromittierenden Winkeln. Er wischte weiter. Weitere Bilder. Schlimmere. Ich erinnerte mich nicht, dass sie gemacht worden waren. Wenn du nicht kooperierst, fuhr er fort, verbreite ich das überall. Du wirst dich nie davon erholen. Deine Familie, deine Freunde, alle werden dich so sehen. Ich starrte ihn an, versuchte das Würgen in mir zu unterdrücken. Oder, sagte er und stand auf, du bist brav und das bleibt unter uns. Meine Augen suchten die Ecken des Raums ab. Keine Fenster, nur eine schwere Tür. Die einzige Lichtquelle war eine nackte Glühbirne an der Decke. Er drehte sich zur Kamera. Der erste Stream beginnt gleich. Ich schrie. So laut ich konnte, hoffte, dass jemand, irgendwer mich hören würde. Doch die Wände waren dick und die einzige Person, die kam, war ein anderer Mann, den ich noch nie gesehen hatte. Größer, kräftiger, eine schweigende Präsenz. Er trat ein, stellte etwas am Laptop ein und ging wortlos wieder. Die erste Nacht war die längste meines Lebens. Die Tage verschwammen. Ich verlor das Zeitgefühl. Es gab keine Uhr, kein Anzeichen, ob Tag oder Nacht war. Nur das Licht der Kamera und die Männer, die ein- und ausgingen, mit neuen Anweisungen, neuen Forderungen. Die Streams waren live. Ich merkte es schnell. Menschen sahen zu, zahlten. Der Fotograf und sein Komplize führten es wie ein Geschäft. Sie redeten in Zahlen, Transaktionen, Kryptowährungen. Sie nahmen Bestellungen entgegen. Spezifische Wünsche von gesichtslosen Fremden in dunklen Ecken des Internets. Die Fesseln wurden nur gelöst, wenn ich mich auf bestimmte Weise bewegen sollte. Wenn ich mich wehrte, wurden sie fester. Wenn ich schrie, wurde ich geknebelt. Wenn ich weinte, wurde es ignoriert. Das Essen war spärlich, Wasser nur bei Bedarf. Sie wollten, dass ich schwach war, gefügig. Und es funktionierte. Irgendwann hörte ich auf, mich zu wehren. Nicht, weil ich wollte, sondern weil mein Körper aufgab. Dann, eines Nachts, änderte sich etwas. Ein Geräusch, erst fern. Eine Tür, die irgendwo oben zufiel. Stimmen, laut. Schwere Stiefel auf Metalltreppen. Die beiden Männer erstarrten. Der Größere murmelte etwas, packte den Laptop, bewegte sich schnell. Der Fotograf fluchte. Zum ersten Mal verlor er seine ruhige Fassade. Mehr Lärm, jetzt näher. Ein Schrei, dann ein Schlag. Scheiße. Der Fotograf stürzte zur Kamera, doch bevor er sie berühren konnte, flog die Tür auf. Bewaffnete Einsatzkräfte stürmten in den Raum, Waffen erhoben, riefen Befehle. Der größere Mann versuchte zu fliehen, kam aber nicht weit. Ein dumpfer Schlag, als sie ihn zu Boden brachten. Der Fotograf hob die Hände, sein Mund bewegte sich, versuchte zu erklären, zu verhandeln, zu lügen. Ich nahm kaum etwas davon wahr. Hände erreichten mich, lösten meine Fesseln, legten mir etwas Warmes über die Schultern. Eine Stimme stellte Fragen, aber ich konnte nicht antworten. Mein Körper zitterte. Ich wusste nicht, ob vor Erleichterung oder Erschöpfung. Sie brachten mich hinaus, vorbei an Bildschirmen, Kabeln, der Aufnahmetechnik, vorbei am improvisierten Set, an dem mein Albtraum an Fremde übertragen worden war. Draußen traf die Nachtluft meine Haut. Ich rang nach Luft, als hätte ich lange unter Wasser gelegen. Irgendwo im Chaos flüsterte jemand: "Du bist jetzt in Sicherheit." Aber ich wusste, das stimmte nicht. Denn das Material war da draußen. Und ich würde niemals wieder sicher sein.